SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag.
There was a history of disappearance on Mystery Street. From the beyond was a house of crystal on Mystery Street.
SWR Kultur heißen wir jetzt. Aber das Lesenswert Magazin gibt es immer noch am bewährten Platz am Sonntagnachmittag. Heute mit besonders viel Nobelpreisglanz. Gleich zwei Nobelpreisträger stellen wir mit neun Büchern in dieser Sendung vor. Die Amerikanerin Louise Glück und den tansanischen Autor Abdulrazak Gurnah. Und jetzt gleich erinnern wir an diesen Mann, der auch ein begnadeter Rezitator war.
Ja, wir sind noch sehr lebendig, wir sind beide noch die Alten und wir freuen uns unbändig, diese Kriegszeit durchzuhalten.
Karl Kraus mit einem Ausschnitt aus seinem Drama »Die letzten Tage der Menschheit«. Der große Wiener Publizist und Satiriker wurde heute am 28. April vor 150 Jahren geboren. Warum er immer noch so aktuell ist, darüber sprechen wir gleich. Dazu gibt's Musik von der kanadischen Folkband Timber Tambre, solides kanadisches Holz zum Hören sozusagen. Wir hören Titel aus dem aktuellen Album Lovage.
There'll be no trace, they will never find us. It's a honeymoon to another time on Mystery Street. Mystery Street, here we come. Our night parade there. A masquerade on Mystery Street. They had it made back then. They were afraid and then on endless drive down Mystery Street. I was your wife on Mystery Street. Don't let it die on Mystery Street. Don't let it die out here.
Er war in jeder Hinsicht außergewöhnlich, hat immer überrascht und immer groß gedacht. Sein Theaterstück »Die letzten Tage der Menschheit«, so meinte Karl Kraus, würde die Dimension jeder irdischen Bühne sprengen. Also hat er es besser gleich mal einem Mars-Theater zugedacht. Der Wiener Karl Kraus war ein Tausendsasser, Publizist, Satiriker, Lyriker, Aphoristiker, Dramatiker, Sprach- und Medienkritiker, schwer auf einen Begriff zu bringen. Aber klar ist wohl, dass er die zentrale Figur der Wiener Moderne war und dass von ihm unendlich viele wichtige Impulse ausgingen, die in Kultur, Politik und Gesellschaft ausgestrahlt haben. Heute, am 28. April, ist Karl Kraus 150. Geburtstag und über seine Strahlkraft bis heute möchte ich sprechen mit Dr. Katharina Prager, stellvertretende Direktorin der Wien-Bibliothek im Rathaus und Herausgeberin des Karl Kraus Handbuchs. Guten Tag, Frau Prager.
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Ich habe es eben schon gesagt, Karl Kraus ist ja schwer auf so einen Begriff zu bringen, weil er so vieles und so Unterschiedliches gemacht hat. Aber wenn man ihn mal als wichtigen Impulsgeber für die Moderne betrachtet, wo, denken Sie, hat er die größten Spuren hinterlassen?
Die größten Spuren sehe ich nach wie vor in seinen Sprüchen, in seinen Aphorismen. Also wenn man im Internet recherchiert, stößt man ganz schnell auf Karl Kraus Zitate. Und das Interessante ist, dass diese Zitate so oft falsch sind, weil er sich ja eigentlich bemüht hat, seine Satire sprachdenkend, also auch in einer Spannung zwischen Worten aufzubauen, sodass sie nicht nur an die Personen seiner Zeit gebunden, sondern allgemein gültig sind. Die regen wahnsinnig zum Nachdenken an, die fordern auch zum Nachdenken heraus und in unserer Zeit, die ja noch viel schneller liest und reagiert, als das um 1900 der Fall war, denken sich viele oft dann, das ist falsch oder das ist zu lang und zu um die Ecke gedacht und das kürzen wir jetzt ab und dann landet ein verkürztes oder verfälschtes Zitat von Karl Kraus im Netz, hat trotzdem irgendwie eine ziemliche Macht, weil ja auch der Name dieser Autorität oder dieses als Autorität gedachten Mannes drunter steht. und stimmt dann aber letztlich nicht. Und ich glaube, das ist ja ein auch nicht unwitziges Phänomen, wie er sich da unserer Welt präsentiert. Und da sollte man vielleicht genauer hinschauen, dann lernt man schon einiges über ihn.
Was ist denn Ihr Lieblingszitat von Karl Kraus?
Boah, das ist schwierig. Das sind so viele. Im Zweifelsfalle entscheide man sich für das Richtige, finde ich wichtig. Menschsein ist irrig, ist auch ein ganz schönes. Und was zu dem vielleicht passt, was ich da vorher gesagt habe, eine Welt, die die Sprache nicht hört, kann den Wert der Informationen nicht erkennen. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was vielleicht Wesentliches über ihn aussagt.
Wo kommt dieser Tausendsasser Karl Kraus her? Was war sein Hintergrund? Er stammte ja aus einer großbürgerlichen jüdischen Familie, die nach Wien kam, als er noch klein war.
Ja, also diese Familie war seitens der Mutter schon eine bürgerliche, gebildete Familie. Sein Großvater war angesehener Arzt, der in Jitschin in Böhmen gewirkt hat. Also da waren auch schon Akademiker dabei. Diese Mutter hat wohl diese Bildung auch als wichtig ihren Kindern weitergegeben. Und sein Vater, der kam aus einem kleineren Ort, war nicht so wohlhabend, musste schon mit 15 ausziehen, um sein Vermögen aufzubauen und hat aber eine ganz witzige Innovation gesetzt. Er hat nämlich diese im Handel sehr teuren Jutesäcke durch Papiersäcke ersetzt und damit sehr viel Geld gemacht. Und ist im Jahrzehnt vor der Geburt seines letzten Sohnes, und dieser letzte Sohn war Karl, sehr wohlhabend geworden.
Karl Kraus war erst 25 Jahre alt, als er seine Zeitschrift Die Fackel gründete. Was wollte er mit dieser Publikation bewirken, die ab 1899 und dann tatsächlich bis zu seinem Tod im Jahr 1936 erschienen ist?
Er sagt, dass in der ersten Fackel so etwas wie die Popularklage in Österreich einzuführen, also Missstände aufzuzeigen. Er interessiert sich schon davor wahnsinnig für Satire und hat ja dann auch mit zwei satirischen Broschüren großen Erfolg. Also er setzt sich auch als ein Satiriker in dieser Fackel. Und als das zweite Hauptanliegen ist die Trockenlegung des weiten Phrasensumpfes. Das beginnt schon in der ersten Fackel. Da geht es natürlich gegen die Presse und wie die schreibt. Wien hat ja eine besonders berühmte Presse, eine, wo der Feuilleton blüht, und das ist etwas, was er aus verschiedenen Gründen sehr kritisch sieht. Und 1908 geht er dann noch stärker in die Sprache, in dieses Sprachdenken als Satiriker, und das wird dann bis zum Ende seines Lebens eigentlich immer wichtiger für ihn.
Und sein Werk stand natürlich tief unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs. Als unmittelbare Reaktion darauf kann man sein monumentales Drama Die letzten Tage der Menschheit lesen. Das sind 220 Szenen, die an 137 verschiedenen Orten spielen. Ein großer Teil des Textes ist aus Zitaten montiert. Wo hat sich Kraus da überall bedient und warum waren ihm diese gesammelten Zitate aus seiner Gegenwart so wichtig?
Eben diese Aufmerksamkeit für Sprache und ihre Details, da lauscht man ja einer Gesellschaft viel ab. Das Wichtigste war wie immer die bewährte Methode des genauen Zeitungslesens. Also dort hat er die Sätze ernst genommen, die Sprache ernst genommen und daran viel aufgezeigt oder gesehen. Dann sind es natürlich auch Dinge, die er gehört hat auf der Straße. Also der Ruf Extra-Ausgabe ist einer, der da auch sicher vielfach stattgefunden hat. Jeder der Akte beginnt ja damit. Und dann hatte er wohl auch, aber das ist erst eigentlich in den späteren Fassungen, in den Umarbeitungen nach dem Krieg, Informationen zu der ganzen Brutalität an der Front. Aber tatsächlich sind Die letzten Tage der Menschheit ja ein Bild auch des Kriegsgeschehens in der Stadt Wien und wie sich die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen dazu positionieren und diesen Krieg unterstützen und vorantreiben eigentlich.
Den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hat Karl Kraus ja nicht mehr erlebt, aber noch die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933, 3 Jahre vor seinem Tod. Unter diesem Eindruck schrieb er die dritte Walpurgisnacht, die mit den berühmten Worten beginnt: Mir fällt zu Hitler nichts ein. Würden Sie sagen, das war in manchen Teilen ein prophetisches Werk?
Ja, in jedem Fall. Es wird ja oft gesagt, man konnte 33 vieles noch nicht erahnen, was da passieren würde in den kommenden Jahren. Am Anfang haben die Nationalsozialisten, geben ja teilweise auch noch richtig an mit ihrer Brutalität. Und er liest das in den Zeitungen. Er nimmt das auf allen Ebenen der Gesellschaft wahr, wie sich der Nationalsozialismus da ausbreitet. Er nimmt das Leid der Einzelnen sehr ernst. Also diese Menschen, die da auf der Straße vorgezeigt, aber auch brutal malträtiert werden. Und er sieht Konzentrationslager, er sieht Folterungen, er sieht, wie sich Intellektuelle zu Wort helfender Gewalt machen und er dokumentiert das. Also es ist wiederum wie bei den letzten Tagen auch eine Dokumentation dessen, was er vorfindet und aus dem er schließt, das wird furchtbar oder das ist das Schlimmste und vor dem er sich auch unglaublich fürchtet, weil er hat ja dann diesen Text, der war schon auf 400 Seiten angewachsen und fertig gesetzt und das hat er dann zurückgezogen. Er hat einfach Konsequenzen für sich und seine Leser, Leserinnen, vor allem in Deutschland, auch gefürchtet. Und der erschien dann erst 1952 posthum und ist wahnsinnig schwer zu lesen, weil diese Zitate so hineingewebt sind und dann vielfach verflochten sind mit klassischen Zitaten, die uns heute auch nicht mehr in der Art präsent sind. Und deshalb ist es etwas, was einfach, glaube ich, nicht bekannt genug ist, dass in den ersten Monaten 1933 Krauss bereits wirklich eine der hellsichtigsten Analysen von Sprache und Realität des Nationalsozialismus lieferte.
Der amerikanische Autor Jonathan Franzen hat Karl Krauss schon vor über 10 Jahren ein Buch gewidmet, sein Krauss-Projekt. Darin stellt Franzen fest, vieles von dem, was Krauss schrieb, trifft unsere Zeit noch genauer als seine eigene. Wo finden Sie denn, ist Krauss heute besonders aktuell?
Also seine Medienkritik ist etwas, was weiterhin funktioniert, weil Medien verändern sich ja nicht so stark. Also wir sind in die Digitalität gewandert, es ist nochmal eine quantitative Verstärkung, es gibt digitale Methoden, aber im Grunde bleibt das, was Krauss kritisiert, gleich. Also dieses Nebeneinander von ganz vielen Schrecklichen wie Werbung, wie Gutem, auch auf die Fantasie oder die Vorstellungskraft des Menschen desaströs wirkt, diese Unachtsamkeit der Sprache gegenüber, das sind alles Dinge, auf die man heute wahrscheinlich noch genauer schauen sollte, weil es in den Weiten des Internets, glaube ich, noch schwerer zu erkennen ist, wer sagt was, wie und warum. Und das zu erkennen, da ist Krauss, glaube ich, ein guter Lehrer.
Vielen Dank, Katharina Prager, Mitherausgeberin des 2022 im Metzler Verlag erschienenen Karl Krauss Handbuchs und stellvertretende Direktorin der Wien Bibliothek im Rathaus. Dort ist noch bis zum 18. Oktober eine Ausstellung über Karl Krauss und seine Familie zu sehen. Karl Krauss war selbst ein großer Performer seiner eigenen Texte. Es gibt noch eine rare Aufnahme aus den 30er Jahren. Da liest er den Text »Die Raben« aus seinem Stück »Die letzten Tage der Menschheit«. Die Raben, traditionelles Symbol des Todes, sind die einzigen Gewinner des Krieges. Und das Futter geht ihnen nie aus. Das ist Krauss' düstere Diagnose.
Die Klänge erheben sich während des folgenden Phantoms zu furchtbarer Musik. Auf dem Monte Gabriele, zu einem hohen Haufen geschichtet unbegrabene, halb verweste Leichen. Ein Schwarm von Raben umkreist krächzend die Beute. Die Raben singen. Immer waren unsere Nahrung die hier, die um Ehre starben, aber eure Herzensfahrung macht das Raben nimmer darben. Wir, die wir uns nie bewarben, Nahrung haben wir erworben. Wir nicht dürfen darben, euch und uns sind sie verdorben. Ihr und wir vom Siege schnarren, wenn die Opfer sich vermehren, weil im Reiche rings die Narren eurem, unserem Ruf nicht wehren. Waren Generale Raben, schnarrt von Phrasen dort im Saale. Draußen sind sie unbegraben, da sind Raben, Generale. Dürft getrost die Schlacht verlieren. Wir und ihr in keinem Falle müssen uns vor uns genieren. Kriegsgewinner sind wir alle. Ja, wir sind noch sehr lebendig. Wir sind beide noch die Alten und wir freuen uns unbändig, diese Kriegszeit durchzuhalten. Während ihr zum Fraß vereinigt, brauchen wir nicht zu entbehren. Hunger hat uns nie gepeinigt, seit wir folgen euren Heeren. Hunger wird uns nimmer munden und wir stürben an der Schande und wir sind euch sehr verbunden, dass wir nicht im Hinterlande. Dort ist wahre Not, die Greise und die Kinder dort verderben, weil hier auf die andere Weise uns zum Trost die Männer sterben. Eure Schlachtbank lässt nie darben, ihre angestellten Kunden Raben haben, seit sie starben, immer Nahrung noch gefunden.
Immer Nahrung für die Todesraben. Karl Kraus mit seinem düsteren Text »Die Raben aus die letzten Tage der Menschheit«. Dass sich die Menschheit immer noch und immer wieder bekriegt, auch an seinem heutigen 150. Geburtstag, das hätte Karl Kraus vermutlich nicht überrascht.
Do you wanna see a dead body? Don't you wanna see a dead body? Ask the community. The community. Do you wanna see a dead body? Don't you wanna see a dead body? Ask the community. The community. 'Cause the community will stand by you and do its best job to provide you with a sacrificial vessel for your needs. And with the highest of credentials, they'll use their full potential. And with the very best intention, the deceased will be elected. So tell me, do you want to see a dead body? Don't you want to see a dead body? Ask the community. Do you wanna see a dead body? Don't you wanna see a dead body? Ask the community. The community.
Als 2020 der Literaturnobelpreis für die US-amerikanische Lyrikerin Louise Glück verkündet wurde, da sah man in der deutschen Literaturszene in viele ratlose Gesichter. Wer ist das denn? War die große Frage. Denn bis dahin waren nur 2 ihrer vielen Gedichtbände ins Deutsche übersetzt worden. Das hat sich glücklicherweise geändert. 2021 erschien Louise Glicks letzter Lyrikband. 2023 verstarb sie mit 80 Jahren. Aber jetzt gibt es doch noch was Neues von ihr zu lesen. Überraschenderweise ein kurzer Prosatext, dessen Titel wie ein Märchen klingt. Marigold und Rose. Frank Hertwig stellt ihn hier bei SWR Kultur vor.
Diese Erzählung macht sich klein. Sie kommt daher wie eine Kindergeschichte, aber sie tarnt sich nur, denn sie erzählt vom Werden einer Schriftstellerin, ein Porträt der Autorin als Kleinkind. Im Zentrum Marigold und Rose, Ringelblume und Rose. Sie sind Zwillinge, sie sind Babys. Und von Beginn an ist klar, die eine, Rose, ist everybody's darling, die andere, Marigold, ist introvertiert.
Marigold hatte sich in ihr Buch vertieft. Sie war schon beim V. Rose machte sich nichts aus Büchern von der Sorte, wie Marigold sie gerade las und in denen Tiere vorkamen statt Menschen. Rose war gesellig. Sie mochte Aktivitäten, bei denen andere eine Rolle spielten. Baden beispielsweise.
Schlau sind beide, etwas altklug vielleicht. Im Babyhirn wird reichlich gedacht, obwohl beide noch gar nicht sprechen können, ja.
Keiner der Zwillinge konnte lesen. Sie waren noch Babys. Aber wir haben, dachte Rose, ein Innenleben.
Ein reiches, muss man sagen. Denn da wir nicht wissen, was in ihnen vorgeht, erlaubt sich die Dichterin die Freiheit, den Babygedanken keine Grenzen zu setzen. Es wird mehr reflektiert als erzählt. Darauf muss man sich als Leserin, als Leser einlassen. Denken ohne Sprache ist möglich, so lautet die Grundprämisse dieser Geschichte. Das erfahren wir von der allwissenden Erzählerin. Und sogar Kommunikation findet zwischen den Zwillingen ohne Worte statt, als könnten die beiden Gedanken lesen. Sie gehören zusammen und stehen doch in andauernder Konkurrenz. Eine Idylle der harmonischen Zweisamkeit lässt Louise Glück gar nicht erst aufkommen. Rose stellt sich ihre Schwester mal als Haustier vor, Marigold träumt davon, Rose zu schlagen. Ihre jeweiligen Defizite spiegeln sich im anderen. Und dann sind da noch die Eltern mit ihren Vorlieben, der gutaussehende, aber in sich gekehrte Vater, die geschäftige Mutter, die eine ihrer Töchter schon mal übersieht. Aber wer ein Buch schreiben will, muss doch auch Worte lernen. Und die sind, das erfährt Mary Gold nach dem Tod der Großmutter, immer an Verluste gebunden. Nur was nicht mehr da ist, muss mit Worten bezeichnet werden. Erst dann beginnt Zeit, erst dann beginnt Erinnerung.
Alles wird verschwinden. Immerhin, dachte sie, kenne ich jetzt mehr Wörter. Im Kopf legte sie eine Liste aller bekannten Wörter an. Mama, Papa, Bär, Biene, Hut. Es wird, dachte sie, immer so weitergehen. Alles wird verschwinden und ich werde neue Wörter lernen. Mehr und mehr und immer mehr. Und dann schreibe ich mein Buch.
Und?
Manchmal überlegte sie sich, das Sprechen einfach zu überspringen und aufs Schreiben zu warten.
Das klingt wie das Paradies der Schriftstellerin Louise Glück, die auf die nicht nur für sie überraschende Nachricht vom Literaturnobelpreis 2020 mit Panik reagiert hat, weil sie, wenn nur möglich, Öffentlichkeit meidet. Oder zugespitzt, Schreiben ist für sie und Mary Gold Freiheit, Sprechen, das Gegenteil, ein Gefängnis. Ein wenig hat man den Eindruck, Louise Glück hat in diese Erzählung ihre eigene, schwierige Biografie, über die sie auch offen spricht, einfließen lassen. Die Probleme mit ihrer übermächtigen Mutter, Mary Gold ist das Vaterkind, Rose der Liebling der Mutter, die jüdische Herkunft, der Vater vererbt Mary Gold seine, wie es heißt, jüdischen Schuldgefühle und nicht zuletzt der Traum einer Schwester, die die eigene Hälfte zum Ganzen ergänzt, weil im realen Leben Louise Glück ihre ältere Schwester früh verloren hat. Am Ende sind die Zwillinge eins. Und schlau und naseweiß, wie sie sind, wundern sie sich darüber, dass sie doch immer schon eins sind und waren. Die Pointe, sie haben Geburtstag. Sie werden eins, also ein Jahr alt, und sind damit in der Zeit angekommen. Mary Gold wird in der folgenden Nacht träumen, dass sie ein Buch verfasst. Es ist das Buch, das wir zu lesen bekommen. Sicher kein Hauptwerk, aber ein Schlüssel für Louise Glücks Schreiben, in dem sie behutsam ihre Poetologie entfaltet. Sie legt Wert auf die Erkenntnis, dass Dichten dem Verlust entspringt und der Erinnerung. Denn wie sie in einem ihrer letzten Gedichte geschrieben hat, Worte sind keine Lösung.
Frank Hertwig über das letzte Buch der amerikanischen Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück, Mary Gold und Rose. Übersetzt von Eva Bonnet, erschienen bei Luchterhand. SWR Kultur. Sie hören das Lesenswert-Magazin. Heute mit Musik der kanadischen Folkband Timber Timbre. Die rote Mütze. Sie ist ein Symbol der Französischen Republik, schmückt Briefmarken und ist jetzt auch das offizielle Maskottchen der Olympischen Spiele diesen Sommer in Paris. Aber dieses scheinbar urfranzösische Objekt hat auch viel mit der Schweiz zu tun. Denn die rote Mütze, das war die Kopfbedeckung von Schweizer Söldnern, die in den französischen Revolutionswirren Ende des 18. Jahrhunderts meuterten und hart bestraft wurden. Ihre Lebensgeschichten sind mehr als eine Fußnote der großen europäischen Geschichte. Das findet der Genfer Schriftsteller Daniel de Roulet. Und er erzählt sie jetzt in seinem Buch »Die rote Mütze«. Katrin Hondl hat Daniel de Roulet in Genf getroffen.
Im April 1782, also gut 7 Jahre vor der Französischen Revolution, beginnt die Genfer Revolution. Mit ihr beginnt auch Daniel de Roulets Roman »Die rote Mütze«.
Die Menschen in den einfachen Vierteln, nativ und bourgeois, wollen nicht länger den Bankiers, den schmarotzenden Rentiers, den großen Patrizierfamilien unterworfen sein. König Ludwig XVI., der eine Demokratie vor den Toren seines Reiches fürchtet, nennt die Genfer die Wütenden.
Dabei wüten sie gar nicht. Die, so schreibt Daniel de Roulet, erste demokratische Revolution Europas verlief friedlich. Dauerte aber nur knapp 3 Monate. Durchsetzen konnten sich die neuen Ideen erst Jahre später, denn Anfang Juli 1782 jagten die Genfer Patrizier mit Hilfe von konterrevolutionären Franzosen, Sarden und Schweizern die frühen Revolutionäre aus der Stadt.
Aber diese erste Revolution, die ist auch nicht in Genf bekannt,
sagt Daniel de Roulet und zeigt in der Genfer Altstadt auf die historischen Kanonen, die dort vor dem alten Zeughaus ausgestellt sind. Und noch heute zum Einsatz kommen, in Erinnerung an die Restauration von 1814.
Die Kanonen, die Sie da sehen, jedes Mal am 31. Dezember schießen wir diese Kanone für die Restauration. Und da haben die Patrizier, die lokale Macht von vorher, ist wieder an der Macht gekommen, hat all diese revolutionäre Sachen weg. Das wird heute noch gefeiert, oder? Die Hauptfeier von Genf ist La Restauration.
De Roulet aber interessiert sich für die revolutionären Sachen. In Die rote Mütze erzählt er vom Schicksal der 1782 aus Genf verjagten Revolutionäre und von einem weiteren wenig bekannten Kapitel der Schweizer Geschichte. Samuel, einer der jungen Revolutionäre, verdingt sich als Söldner.
Nur wenige im Regiment von Châteauvieux wollten Soldat werden. Manche von ihnen hatten Schulden, eine Familie zu ernähren, oder es war auf ihrem Hof das Heu gegoren, Feuer ausgebrochen und am Morgen trotz des Schnees alles verkohlt und qualmend. Der Rekrutierer hatte sie gedrängt, sein Formular zu unterschreiben. Er nennt es treffend Kapitulation.
Für die Leute, die arm waren und keine Möglichkeit hatten, war der Söldnerdienst der Schweizer eine sehr wichtige Sache. Da waren mehr als 2 Millionen Schweizer als Söldner in ganz Europa gegangen. Und die waren berüchtigt und teuer verkauft, also richtig als Söldner. Und du hast überhaupt keine Möglichkeit, wofür kämpfst du eigentlich? Und das ist eine richtige Geschichte.
Und was für eine. Die revolutionären Söldner aus Genf müssen nämlich 1789 in Paris ausgerechnet den französischen König verteidigen. Aber als ihnen dann der Sold verweigert wird, meutern sie. Es ist eine fast schon absurde Geschichte, die auch mit Daniel de Roulets eigener Familiengeschichte zu tun hat. Der Besitzer des Regiments, dem sich der junge Genfer Revolutionär Samuel verkauft hat, ist einer seiner Vorfahren, der adelige Jacques-André Lulin de Châteauvieux.
Das ist ein Sauhund, das ist ein unglaublicher Colonel-Proprietär. Und die machten, was sie wollten mit diesen 1000 Leuten. Bei dem Regiment waren immer 1000 Leute. Und dieser Vorfahren, der hat 300 davon getötet und andere zum Straflager gebracht. Ich habe dann gedacht, du musst etwas schreiben darüber, du kannst diese Geschichte nicht so lassen. Das ist ein Motor zum Schreiben, oder dieser Hass zu einem Vorfahren.
Der Gefreite André Sauré wird in aller Öffentlichkeit lebendig gerädert werden. Statt vor seinen Richtern zusammenzubrechen, lässt André seine Ketten rasseln und zitiert schlagfertig einen Satz von Rousseau. Die Reichen sind wie ausgehungerte Wölfe, die, sobald sie Menschenfleisch nur einmal gekostet haben, alle andere Nahrung verwerfen und nichts als Menschen verschlingen wollen.
Jahrelang recherchierte Daniel de Roulet in Archiven über die armen Söldner im Besitz seines Vorfahren und machte sie zu heldenhaften Romanfiguren. Wobei das Wort Roman auf dem Buchtitel in die Irre führt. Die rote Mütze ist vielmehr ein langes Prosagedicht, eine Ballade in Versen, kurz, knapp, rhythmisch, mitreißend.
Irgendwie eine Art von Lyrik. Ich nenne das auf Französisch Prose coupée, geschnittene Prosa.
Und Die Rote Mütze ist ein Liebesroman. In den Wirren der Pariser Revolution und den Qualen des Söldnerlebens sehnt sich der junge Samuel nach seiner großen Liebe, Virginie, einer schönen Fischerin vom Genfer See. Und wenn er ganz unglücklich ist, helfen Samuel Gedanken an den See und die Namen seiner Winde, den Joran oder den Vaudaire.
Gern denkt Samuel an den, der einfach Wind genannt wird. Wenn er am Horizont erscheint, als indigo-blauer oder schwarzer Streifen, dann gleicht der Genfer See dem Meer mit seinen großen Wellen, die heranrollen wie die Ringe eines Reptils. Der Wind ist die gleichmäßigste Luftströmung von allen, die sich streiten um den See und die am wenigsten launische.
Daniel de Roulet, der gerade 80 geworden ist, hat aus dem Hass für seinen Vorfahren, den Söldnerchef, ein schönes, liebevolles Buch gemacht. Er nennt es sehr richtig Geschichte von unten.
Die Mächtigen erdrücken einen mit ihrem Erfolg. Ihren Sklaven, den weniger vom Glück Begünstigten, erteilt nur die Literatur das Wort.
Katrin Hondl hat den Autor Daniel de Roulet in Genf getroffen. Sein Roman Die Rote Mütze über die Schweizer Söldner in französischen Revolutionswirren ist bei Limmert erschienen.
To the fellowship of disintent, for satanic majesty's request, the lowest order consequence, by constellations insolent, the treatise trifling advance, treason of Americans, a Rolodex of champions, collected for this telegram. You can't be here now. You can't see her now. There's no way here. It's what we hear now. You can't be here now. You can't see her now. There's no we here now. It's what we hear now. We're fully one time, shame on thee. If only twice, that shame's on me. Must be blamed on we. It's shame for fools, a useful plea.
Es war ein bisschen ähnlich wie bei Louise Glück, von der vorhin schon die Rede war. Ein Jahr nach ihr, 2021, da bekam der 1948 geborene tansanische Autor Abdulrazak Gurnah den Literaturnobelpreis zugesprochen. Und wie bei Glück, viele ratlose Gesichter in der deutschsprachigen Literaturwelt. So ist das ja häufig bei Preisträgern aus afrikanischen oder auch asiatischen Ländern. Nur ein paar Eingeweihte kennen das Werk. Im Fall Gurnah waren im deutschen Buchhandel noch nicht mal aktuelle Ausgaben der 5 übersetzten Bücher verfügbar. Das hat sich inzwischen geändert. Die Aufmerksamkeit ist groß, auch für Gurnahs neuen Roman, Das versteinerte Herz. Und der führt nach Sansibar, an den Geburtsort Gurnahs. Jörg Schieke stellt ihn vor.
Abdulrazak Gurnah verschränkt die Geschichte eines Jungen aus der muslimisch-arabischen Minderheit im Sansibar der 1970er Jahre mit der dazugehörigen nationalen Geschichte Tansanias und Sansibars, der Heimat auch des Autors Abdulrazak Gurnah.
Bevor ihm die Dinge entglitten waren, hatte mein Vater jahrelang im Büro der Wasserbehörde in Giulioni gearbeitet. Jobs in der öffentlichen Verwaltung waren sicher und hoch angesehen. Ich war damals noch jung und kenne diesen Abschnitt seines Lebens nur aus Erzählungen. In meinen späteren Erinnerungen arbeitet er an einem Marktstand oder sitzt untätig in seinem Zimmer herum. Sehr lange hatte ich keine Ahnung, was schiefgelaufen war, und nach einer Weile fragte ich nicht mehr nach. Es gab so vieles, was ich nicht wusste.
Es ist ein nüchterner, dem realen Ereignis und dem Alltag folgender Erzählton. Mit dem Fortgang des Romans, mit dem Älterwerden seiner Figuren greifen die politischen Ordnungen immer unerbittlicher, auch nach der Familie des Erzählers. Nachdem die Kolonialmächte Mitte der 1960er Jahre vertrieben sind, gerät Tansania in immer neue politische Konstellationen mit stets anderen Gewinnern oder Verlierern. Auch die Eltern des Erzählers bewegen sich in einem Kreislauf aus Täuschung und Verrat, und immer dort, wo einer gerettet wird, muss an anderer Stelle dafür bezahlt werden. Die revolutionären Umbrüche verwirklichen sich auch im gnadenlosen Zugriff auf Liebesbeziehungen und Familien. Die Leidenszeit ist mit dem Abzug der Kolonialmächte nicht zu Ende.
Die neuen Machthaber taten sich dabei besonders hervor, stellten den Frauen, die sie begehrten, ungeniert nach und mussten kaum befürchten, irgendwen damit zu verletzen. Oder vielleicht gingen sie absichtlich indiskret vor, gerade um andere zu verletzen, so wie ein Mann den geschlagenen Rivalen demütigt, indem er dessen Mutter, Schwester oder Frau respektlos behandelt. Sie prahlten mit ihren Eroberungen und der angerichteten Verwüstung.
Nur wenn die Mutter des Erzählers sich mit einem der Machthaber einlässt, kann sie ihren in Ungnade gefallenen Bruder retten, zerstört damit aber ihre eigene Familie. Diese Tragödie, die Kindheit und Jugend des Erzählers mit der zerstörten Liebe seiner Eltern, aber auch die in die Köpfe eingepflanzten rassistischen Muster zwischen den einzelnen Communities, all das wird aus der Perspektive des nunmehr Erwachsenen zusammengetragen, erzählt und neu gedeutet. Als der Erzähler schließlich zum Studium nach Großbritannien geht, wir sind in den 1980er Jahren, steuert er zugleich auf seine intellektuelle und emotionale Befreiung zu. Er erkennt, dass an ihm wieder gut gemacht werden soll, was seinen Eltern einst angetan wurde. Gurnas Ich-Erzähler, zumindest ein Stück weit, kann aus diesen Zwängen ausbrechen und er bricht aus dem für ihn vorgesehenen Lebensplan aus. Schriftsteller wird er werden, nicht Manager oder Politiker.
Einige der Texte, die ich fürs Studium lesen musste, befremdeten mich durch ihre zur Schau gestellte Kunstfertigkeit, ihre gnadenlose Besserwisserei und ihre, wie mir damals schien, absolute Sinnlosigkeit. Andere konnte ich beim besten Willen nicht verstehen, und dann schwankte ich zwischen Bewunderung und Verachtung für diese Leute, die ihr Leben lang an Artefakten von überbordender Hässlichkeit gefeilt hatten. Als ich später selbst zu schreiben anfing, stellte ich fest, dass ich anscheinend doch etwas gelernt hatte, dass der Weg sich mir langsam offenbarte.
So einfach die Sprache des Nobelpreisträgers auch erscheinen mag, Gurna zieht seine Leserschaft umso nachdrücklicher in seinen Roman mit hinein. Der unprätentiöse Ton beglaubigt die Wahrhaftigkeit dieser Geschichte, und mit der stilsicheren Übersetzung von Eva Bonnet ist das nun auch in Deutschland nachzulesen.
Jörg Schieke über Das versteinerte Herz, der neue Roman des tansanischen Nobelpreisträgers Abdulrazak Gurna, übersetzt von Eva Bonnet, ist gerade bei Penguin erschienen.
Sometimes must be blamed on we. It's shame for fools, a useful plea. Ingratiated witnesses. All heroes to the Genesis. The once woke, the voice shall not transgress, but uphold the codes of consciousness. And no earnest song will sound from there, but no good love will ever breathe this air. There's no truly good deeds done by you, and no sins are sung the way you do. You can't be here now. You can't see her now. There's no we here now. It's what we here now. You can't be here now. Stop.
there's no we here now. It's what we hear now. You can't be here now. You can't see her now. There's no we here now. It's what we hear now. You can't be here now. You can't see her now. There's no we here now. It's what we hear now. You can't be here now. You can't see her now. There's no we here now. It's what we hear now. You can't be here now.
Der britische Journalist Sam Knight schreibt für renommierte Zeitungen und ist fester Mitarbeiter des berühmten Magazins The New Yorker. Einmal, da berichtete er in einem langen Essay von einer unglaublichen Geschichte aus den 60er Jahren. The Psychiatrist Who Believed People Could Tell the Future. Der Psychiater, der glaubte, Menschen könnten die Zukunft voraussehen, hieß der Artikel. Er handelte von einem gewissen Dr. John Barker, der in den 60er Jahren in England seinem großen Faible für Paranormales nachging und es damit zumindest kurzzeitig zu einer gewissen Berühmtheit brachte. Die Geschichte war aber so irre, dass Knight ein ganzes Buch aus seinem Bericht machte. Das liegt jetzt auf Deutsch vor. Ulrich Rüdenauer hat es gelesen.
Im walisischen Bergarbeiterstädtchen Aberwan ereignete sich 1963 eines der schlimmsten Unglücke in der Nachkriegsgeschichte Großbritanniens. Am Fuß einer Halde waren vom Wasser gesättigte Grubenabfälle abgesackt.
Eine dunkle, gleißende Welle brach aus dem Hang heraus, ergoss sich bergab und riss die restliche Halde mit sich.
Der gewaltige Strom stürzte ins Tal, das Dorf wurde buchstäblich verschüttet und mit ihm 144 Menschen. Dieses Unglück weckte das Interesse des 42-jährigen Psychiaters John Barker, der ein leitender Facharzt am Shelton Hospital und ein aufstrebender Wissenschaftler war. Allerdings fuhr er nicht nach Aberwan, um den Hinterbliebenen psychologischen Beistand zu leisten, sondern vielmehr, weil er von einem außergewöhnlichen Phänomen Kenntnis genommen hatte. Mehrere Einwohner hätten Tage vor der Katastrophe Vorahnungen geäußert. Barker war fasziniert von außergewöhnlichen Geisteszuständen, arbeitete gerade an einem Buch über Menschen, die aus Furcht sterben, und hier erhoffte er sich, neues Material für seine Untersuchung des Unheimlichen und Unerklärlichen zu finden.
Barker glaubte, dass die Psychiatrie um eine neue Dimension erweitert werden könnte, die nur darauf wartete, in die derzeitige etablierte Wissenschaft integriert zu werden, sofern Ärzte sich nur davon überzeugen lassen wollten, psychische Störungen oder Zustände zu erforschen, die gemeinhin als randständig oder übernatürlich galten.
Der Journalist Sam Knight hat nun ein verstörendes, beunruhigendes, spannendes Buch über diesen wissenschaftlichen Outsider, über Vorauswissen und paranormale Erscheinungen geschrieben und über das Büro für Vorahnungen, das Barker zusammen mit dem Redakteur Peter Fairley vom London Evening Standard ins Leben rief.
Ein Jahr lang sollten die Leser der Zeitung die Möglichkeit haben, ihre Träume und Vorahnungen einzureichen, die im Büro für Vorahnungen gesammelt und mit tatsächlichen Ereignissen rund um die Welt abgeglichen würden.
Wer sich mit Vorahnungen befasst, verlässt rasch den Boden des Wissenschaftlichen. Sam Knight schildert auf raffinierte Weise die Entwicklung rund um das Büro, die zwiespältige Rolle von John Barker, den einerseits Neugier, andererseits aber auch enormer Ehrgeiz antrieb. Er nimmt ernst, was damals Mitte der 60er Jahre geschah, lässt mehr oder minder offen, was er selbst von den teils unheimlichen Berichten und Voraussagen hält, die zu Hunderten eingereicht wurden. Und er wirft auch einen entlarvenden Blick auf die psychiatrischen Anstalten jener Zeit. Knight befasst sich dabei nicht nur umfassend mit der Biografie Barkers, sondern auch mit der zweier Medien, die besonders viele Volltreffer landeten. Die Musiklehrerin Miss Lorna Middleton und der Postmitarbeiter Jacob Hancher sagten etwa beide ein furchtbares Zugunglück voraus.
Am 1. November fühlte sich die Musiklehrerin akut depressiv. Sie saß in ihrer Küche in Edmonton. Langsam tauchte ein Streifen vor mir auf, dann ein Lichtblitz, dann eine Art grauer Nebel. Ich versuchte herauszufinden, wo genau das war, sagte sie später. Das Wort Zug drang immer wieder durch. Zug. Miss Middleton schrieb ihre Vision nieder und sandte sie an das Büro.
Allerdings war der Erfolg des Büros für Vorahnungen am Ende doch überschaubar. Mit gutem Willen konnte man höchstens 3% der eingegangenen Vorahnungen durch spätere Geschehnisse bestätigen, wo eine übernatürliche Fähigkeit aufzublitzen scheint oder der Zufall eine entscheidende Rolle spielt, wo aus Unsinn Sinn konstruiert wird, das lässt sich eben schwer sagen. Es geht dabei mehr um Glaubensfragen. Aber doch entsteht beim Lesen von Knights Debüt ein Gefühl für die Faszination, die Menschen wie John Barker angesichts des Unerklärlichen erfasst haben muss. Dass Barker übrigens selbst zum Objekt von Voraussagen wurde und sein Weg, wie von einigen Probanden antizipiert, ziemlich abrupt endete, das ist eine Pointe seines Lebens und des Buches, die man sich kaum besser hätte ausdenken können.
Ulrich Rüdenauer über Das Büro für Vorahnungen, die Geschichte eines außergewöhnlichen Experiments von Sam Knight. Aus dem Englischen übersetzt von Regina M. Schneider und erschienen im Aufbau Verlag.
Just an ordinary sky, the ordinary blue. Well, there was always something strange. There's something weird about that dude. There was magic in the air. We were hanging by the news. How are you doing now? How are you doing now? The doctor's Frankenstein, like Dr. Jekyll's Hyde. What did the right hand know in all the songs composed? What the left confides? Take blue in the morning, take pink at night, and you'll be just fine. In 2 to 3 weeks' time. One might ask for less while expecting more. But who's to say nowadays what all the good work's for? But if I find you creeping round my back stairs, there will be no more. I don't lock the door. I don't lock the door.
SWR Kultur mit dem Lesenswert-Magazin und Musik von Timber Tambra. Und jetzt geht es nach Irland. Dort wurde Claire Keegan 1968 geboren. Sie ist eine absolute Meisterin der kurzen Form. Hat schon Ende der 90er Jahre erste Erzählungen veröffentlicht. Aber in Deutschland und der restlichen Welt wird sie erst jetzt so richtig entdeckt. Claire Keegans Erzählung »Das dritte Licht« wurde unter dem Titel »The Quiet Girl« verfilmt. Dafür gab es im letzten Jahr sogar eine Oscar-Nominierung als bester internationaler Film. Claire Keegan schaut auf gesellschaftliche Missstände, auf Armut und familiäre Gewalt. Berührend und ohne jemals in einen plumpen Aktivismus zu verfallen. Reichlich spät ist der Titel von Claire Keegans neuem Buch. Christoph Schröder hat es gelesen.
Claire Keegan kann Männer. Das hat sie in ihren vorangegangenen Büchern bewiesen. Cahill, der Protagonist ihrer neuen, gerade einmal 60 Seiten umfassenden Erzählung »Reichlich spät«, ist allerdings kein Sympathieträger, kein gewissenhafter Familienvater wie Bill Furlong in »Kleine Dinge wie diese«, kein barmherziger Beschützer wie Mr. Kinsella in »Das dritte Licht«. Cahill ist ein Durchschnittsmann und das ist das Schlimme daran. Wir begleiten ihn über gerade einmal 60 Seiten hinweg durch einen Tag seines nicht sonderlich spektakulären Lebens. Cahill ist kein ganz junger Mann mehr, Angestellter in einer Behörde in Dublin, lebt aber in der kleinen Küstenstadt Arklow, etwa 70 Kilometer südlich von Dublin. Der Tag, an dem die Erzählung einsetzt, sollte der Tag sein, an dem Cahill und seine Verlobte Sabine heiraten. Warum es nicht dazu kommt, erklärt der Erinnerungsfilm, der in Cahills Kopf abläuft. 2 Jahre zuvor hatten Cahill und Sabine sich auf einer Tagung kennengelernt. Sabine mag das Leben auf dem Land. Sie sammelt Pilze und Nüsse, kocht für Cahill, schläft mit ihm, alles mit scheinbarer Selbstverständlichkeit. Doch in Cahills Blick auf Sabine liegt das Grundmissverständnis dieser Beziehung.
Fast alles, was sie nach Hause brachte, bereitete sie mit einer Leichtigkeit und einer Geschicklichkeit zu, die Cahill für Liebe hielt.
Es ist glänzend, wie Claire Keegan es gelingt, ihren Protagonisten auf subtile Art und Weise zu entblättern, zu seinem kleingeistigen und misogynen Kern vorzudringen, ohne ihn explizit anzuklagen oder zu denunzieren. Es sind wie immer bei Claire Keegan die sprechenden Details, die ihre Figuren indirekt charakterisieren, unbewusste Gesten, unkontrollierte Reaktionen. Sabine will, das ist die Schlüsselszene der Erzählung, im Supermarkt Kirschen für einen Kuchen kaufen. Cahal erklärt sich bereit, sie zu bezahlen. Mehr als 6 Euro kosten sie. Dieser vermeintlich unverschämte Preis wird noch Wochen später Thema sein zwischen den beiden. Der Heiratsantrag, den Cahal Sabine am selben Abend macht, wenn man ihn überhaupt so nennen kann, fällt dementsprechend aus.
Willst du nicht mal darüber nachdenken? Worüber genau? Darüber, ein gemeinsames Leben aufzubauen, ein Zuhause zu schaffen, hier mit mir. Es gibt keinen Grund, weshalb du nicht hier wohnen solltest, statt woanders Miete zu zahlen. Dir gefällt es hier und du weißt, dass keiner von uns beiden jünger wird.
Claire Keegan erweist sich auch in diesem schmalen Werk als eine Meisterin in der Darstellung von Machtstrukturen. Ganz unmerklich dreht sie in reichlich spät die Verhältnisse um. Im letzten Drittel wird die Erzählung zu einer Reflexion auf vererbte Verhaltensmuster und gesellschaftlich internalisierte Frauenfeindlichkeit. In seiner Wohnung sitzend, die für den Hochzeitsabend reservierte Champagnerflasche trinkend, ruft Cahal sich noch einmal die Gespräche ins Gedächtnis, die er mit Sabine geführt hat, die Vorwürfe, die sie ihm gemacht hat. Das Raffinierte daran ist, dass er in allem, wie er Sabines Vorhaltungen ihm gegenüber für sich einordnet, ihre Sichtweise bestätigt. Cahal erinnert sich an einen Vorfall aus seiner frühen Erwachsenenzeit, als er mit seinem Bruder und dem Vater am Esstisch saß. Die Mutter hatte Pfannkuchen gebacken. Als sie sich setzen wollte, zog der Bruder ihr den Stuhl weg, die Mutter fiel rücklings zu Boden und landete in den Scherben ihres Tellers. Alle 3 Männer am Tisch lachten, der Vater am lautesten. Kurz kommt Cahal vom Champagner seiner abgesagten Hochzeit langsam beschwipst ins Grübeln. Aber nur kurz.
Falls ein Teil von ihm sich fragen wollte, wie er sich wohl entwickelt hätte, wäre sein Vater ein anderer Typ Mann gewesen und hätte nicht gelacht, so unterdrückte Cahal den Gedanken. Er sagte sich, dass der Vorfall nichts zu bedeuten habe.
Über Claire Keegan wird gesagt, dass es in ihren Texten niemals auch nur ein überflüssiges Wort gibt. Und dass jedes Wort bei ihr auch von Bedeutung ist. Reichlich spät ist ein brillantes Literaturkabinettstück, nicht so emotional mitreißend und bewegend wie die lange Erzählung Das dritte Licht. Der Blick ist kälter, schärfer. Er richtet sich auf einen Jedermann-Charakter, der als Prototyp einer innerlichen Verrohung gezeigt wird. Ein Mann, der in der Tristesse seiner Einsamkeit einen letzten Triumph feiert. Weder vor noch nach dem Pinkeln wird Cahal, so denkt er sich, zukünftig den Deckel der Toilette herunterklappen müssen.
Reichlich spät heißt die Erzählung der Irin Claire Keegan, ins Deutsche übersetzt von Hans-Christian Oeser und erschienen im Steidel Verlag. Christoph Schröder hat das Buch vorgestellt. Und das war's vom Lesenswert-Magazin auf SWR Kultur. Alle Buchtitel und Themen dieser Sendung, die können Sie im Netz nochmal nachschauen auf den Literaturseiten von SWR Kultur. Dort und in der SWR Kultur App können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Nach den Nachrichten gibt es ab 18.20 Uhr das Hörspiel, heute der erste Teil von Unterwerfung nach dem Roman von Michel Houellebecq. Bei seinem Erscheinen 2015 sorgte der Roman für einigen Wirbel, denn Houellebecq entwirft hier ein Szenario, in dem Frankreich im Jahr 2022 in eine gemäßigte islamische Republik überführt wird. Die Musik kam heute von der kanadischen Folkband Timber Tambre und dem Album Lovage. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Höfer. Lesen Sie wohl!